Modern Talking oder warum Thomas immer Pucci-Mucci-Korsetts trug. Ich habe lange hin und her und vor allen Dingen vor und zurück überlegt, ob ich die Fakten über das Ende von Modern Talking auf den Tisch packen soll. Denn es wird böse, um nicht zu sagen, böse, böse. Aber ich will nicht wieder der fiese, gemeine Dieter sein, der alles putt gemacht hat. Deshalb öffnet Papa Bohlen jetzt noch ein letztes Mal das Kapitel Thomas und ich, um zu erzählen, wie es echt und ungelogen und in Wirklichkeit war. Für wiederbelebte Gesangsduos gilt das Gleiche wie für alte Lieben. Kann man nicht aufwärmen wie ein Topf Suppe. Wer was anderes glaubt, lebt leider im Wolkenkuckucksheim oder, wie ich, in Tötensen. Und außerdem, zweite wichtige Erkenntnis, Menschen ändern sich nicht wirklich. Sie können sich nur neue Frisuren und andere Zähne zulegen. Doch ich war echt voll blauäugig. Ich glaubte, wenn jemand 11 Jahre lang der Held von Schützenfesten, Eisdielen und Schuhcentern war, freut er sich den Arsch ab, dass er wieder vor einem großen Publikum auftreten darf. Modern Talking war Thomas' Ticket zurück ins Rampenlicht. Endlich hatte er wieder ein moppliges, gut genährtes Portemonnaie und konnte fleißig die Kohle raushauen. Und plötzlich hieß es auch nicht mehr Thomas Wehr, sondern, ach ja, Herr Anders. Es gibt doch so einen Spruch, man soll die Hand, die einen füttert, nicht beißen. Ich hab bis zum Ellenbogen Leukoplast. Mit viel Aua musste ich nämlich feststellen, der liebe Thomas hat nichts dazugelernt. Thomas setzte immer noch auf seine zwei alten Verbündeten, Dieven Havitis und Stinke Faulose. Unsere Arbeitsaufteilung war wie folgt. Ich quälte mich 9 Monate lang allein im Tonstudio, um 12 neue, möglichst tolle Hits zu komponieren. Und Thomas' Anteil an der neuen Platte sah dann so aus, dass er sich für 4 Stunden von Ibiza einfliegen ließ, wie Graf Koks vors Studio fuhr und von mir das Mikrofon gereicht bekam. Dann nudelte er völlig gelangweilt, desinteressiert und ausdruckslos die Songs runter. Mir kam dabei immer die Galle hoch. Das war quasi seine Machtdemonstration. Ich hab zwar von nix ne Ahnung, aber ohne mich kannst du auch nix. Ätschi bätschi di da. Könntest du vielleicht den Refrain nochmal singen? Versuchte ich ihn ein bisschen auf Touren zu bringen und noch ein besseres Ergebnis herauszuholen. Doch ich kriegte nur seinen berühmten, treudoven Dackelblick. Wieso denn, Dieter? Den hast du doch. Stimmt was nicht? Es wollte nicht in meinen Kopf rein, wie jemand so bocklos und dumm sein konnte. Denn ich habe auch nach 25 Jahren noch den Ehrgeiz, absolute Top-Hits zu landen und es allen zu zeigen. Doch Thomas machte mit seiner Art zu singen jeden meiner Songs fix und fertig. Was als fetzige Teenie-Dancefloor-Version gedacht war, kam dann nur noch als Omi-Puschen-Gedudel daher. Kurzum, Thomas verschmalzte sogar noch Schmalz. Er war wie ein Blindenhund, der Blinde frisst. Die Zusammenarbeit hatte stark destruktive Züge. Mit ein Grund dafür ist Thomas' Gesangstechnik. Die hat er sich nämlich bei Schnulzen-Opis wie El Martino und Frank Sinatra abgelauscht. Nur Frank Sinatra ist schon gefühlte 1000 Jahre tot und El Martinos letzter großer Hit, Spanish Eyes, hat auch schon Mottenlöcher. Sprich, Thomas' Stimmtechnik ist voll altbacksch und tränendrüsig. Er singt die Töne zu lang, haucht sie ohne Druck und Drive. 1985, beim Start von Modern Talking, war seine Art zu singen tatsächlich voll geil. Sie passte in die Zeit wie seine kleinen Mädchenfrisur und seine erdbeerfarbene Lipgloss. Aber in unserer Branche muss man zack zack mit dem Trend gehen. Außerdem rächt es sich, wenn man seine Stimme nicht pflegt. Stimmbänder funktionieren über Muskeln. Ohne Training hängen sie schlapp durch. Und Thomas' Körper zeigte ganz deutlich, dass sein Besitzer nichts für schweißtreibende Übungen übrig hat. Eher was für Nudeln und Rotwein. Niedliche Rettungsringchen um die Hüften, knufflige kleine Schwabbelbäckchen im Gesicht und ein deutlicher Trend zum sexy Drittkinn. Das Nicht-in-Shape-Sein seines Körpers kaschierte Thomas gern mit maßgeschneiderten Sakkos und Pushy-Mushy-Korsetts. Was nämlich die wenigsten wissen, er ist ziemlich eitel. Alles ist geschnürt und gewickelt, damit unten ja nicht der Bauch raushüpft. Du kannst schließlich nicht peppige Trendmucke singen und ein gemütliches Papibäuchen vor dich herschieben. Beim Singen störte das Korsett übrigens auch nicht. Für Vollplayback muss man nicht groß Luft holen. Nur leider, leider für Stimmbänder gibt's noch keine Designer-Korsetts. Mensch, ermunterte ich meinen kleinen gemütlichen Muckelhasen immer wieder, hör dir doch mal die Backstreet Boys an. Oder Ronan Keaton oder Westlife, wie die singen. Kam es zurück, aber alles blieb beim Alten. Okay, dachte ich mir, jeder darf in Deutschland singen, wie er möchte. Wir leben ja schließlich in einer Demokratie. Nur ständig saß mir diese Angst im Nacken, dass wir uns lächerlich machten und nicht mehr Modern Talking, sondern Opi-Talking waren. Pünktlich, nach 2,5 Stunden hinter Mikro, ließ Thomas immer schon seinen Fahrer anrufen. Ja, du kannst in 1,5 Stunden kommen. War Thomas wieder weg, ging die eigentliche Arbeit los. Ich warf den Computer an, zerschnitt seine Bocklos-Gesinge in 250 Einzelworte und verschob jedes dieser Worte innerhalb der Tonspur so lange, bis es endlich da war, wo es sein sollte, voll auf dem Groove. Anschließend machte ich noch alle vermurksten Tönen den Gar aus. Hatte Thomas Gis gesungen, gab ich A in den Computer ein. Aus Cis wurde C und so weiter. Irgendwann war die ganze Tonleiter durch und aus einer Nähmaschine ein Caruso geworden. Es war eine nervenaufreibende, zeitfressende Fummelarbeit. Aber auch meinem Soundcomputer sind Grenzen gesetzt. Selbst mit den ausgeklügelsten Tricksereien konnte ich unsere Songs irgendwann nicht mehr auf den Level tunen, den ich mir so wünschte. Cover, Booklet und Video der neuen CD waren natürlich auch mein Privatvergnügen. Thomas interessierte sich nicht die Bohne dafür. Der lag währenddessen mit seiner lieben Claudia wieder auf Ibiza in der Sonne und machte einen auf Beckham. Zumindest das, was man sich in Koblenz-Süd darunter vorstellt. Prada-Badehöschen, Armani-Sonnenbrille, Rolex-Wecker. Im Juni 2003 schoss unser letztes Album Universe auf Platz 2 der Charts. Doch ich machte mir nichts vor. Wir profitierten nur von dem Hype um Deutschland sucht den Superstar. Alleine und aus eigener Kraft hätte Modern Talking das nicht mehr geschafft. Ob Thomas das auch peilte? Da hatte ich so meine Zweifel. Auf jeden Fall hielt ich es nicht für wirklich schlau, in dieser Sekunde auch noch eine große Tournee zu starten. Burkhard, lass uns die Tour canceln, rief ich unseren Konzertveranstalter Burkhard Zahlmann an. Ich bin matschig, ich habe Schuppenflechte, Estefania beschwert sich, dass ich keine Zeit mehr für sie habe, meine Kiddies, die haben mich auch schon seit einer Woche nicht mehr gesehen und 1000 andere Gründe erfand ich. Aber Zahlmann heißt der Zahlmann und nicht Verschenkmann. Um Gottes Willen, meinte er nur panisch, die Bühnen sind gebucht, der Kartenvorverkauf läuft, Dieter, Dieter, die Kosten. Wir können es jetzt nicht mehr stoppen. Auch Andy Selenite, mein alter BMG-Kumpel, stieß ins selbe Horn. Och, Dieterchen, Mensch, nächstes Jahr habt ihr jetzt 20-jähriges Betriebsjubiläum. Da habe ich schon ganz tolle Pläne für euch. Ich sage nur, Deutschlands Muttis werden in die Knie gehen und weinen. Die CDs werden weggehen wie warme Semmeln. Mensch, Andy, ist ja ein dufter Plan, wähnte ich ab. Gegen Geld verdienen habe ich auch wirklich nichts. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch weitere 1,5 Jahre mit Thomas aushalte. Ich wollte endlich raus aus dieser Scheinehe. Waren wir bei Raab und Co. eingeladen, sorgte ich sowieso schon immer dafür, dass die Auftritte getrennt stattfanden. Pass auf, legte Andy nach. Das wäre doch kaufmännisch völlig bekloppt, wenn du jetzt schon aufhörst. Fürs nächste Jahr habt ihr die garantierte Zusage für einen Auftritt bei Wetten, dass. Dazu plant das ZDF ein riesen Jubiläumsspecial. Und wir werfen noch ein Best-of-Album auf den Markt. Ich verspreche dir, die Kassen werden ordentlich klingeln. Andys Augen leuchteten in Erwartung von 20 Millionen Umsatz. Wo andere Männer mit dem Dödel denken, hatte er seit jeher einen Taschenrechner in der Hose. Ich war am Schwanken. Mensch, Dieter, gab ich mir einen Ruck, sei kein Frosch. Ein paar Auftritte machst du jetzt noch und danach ist halt Schluss. Die Rolling Stones gehen schließlich auch nicht immer wieder auf Tournee, weil sie so gerne Satisfaction singen. Kohle machen sie halt. und Kohle ist ein geiles Gefühl. Ich wusste, Thomas wäre super einverstanden damit, wenn ich uns noch ein bisschen am Leben ließ. Modern Talking als Gesangsgruppe war ihm zwar scheißegal, aber als gigantisches Geldvermehrprogramm sein liebstes Kind. Trotz seiner Trägheit hatte er sich sogar aufgerafft, einen Thomas Anders Fanclub zu gründen. Normalerweise sind solche Clubs ja kostenlos. Nur für diesen speziellen müssen die Fans ein paar Euro Mitgliedsgebühr löhnen. Dafür kriegen sie dann zum Geburtstag und zu Weihnachten irgendwelche Popelkarten zugeschickt. Angeblich von Thomas persönlich unterschrieben. Tatsächlich war es aber ein oller Schreibcomputer. Dass Thomas Geld ganz doll lieb hat, war mir schon lange klar. Dabei war die Idee mit dem Bezahl-Fanclub noch einer seiner kleinen Taschenspielertricks. Nicht unbedingt die feine englische Art, aber auch nicht illegal. Böse, böse. Sag mal, Dieter, hatte mich unser Konzertveranstalter Burkhard Zahlmann im Sommer letzten Jahres ziemlich abgenervt angerufen. Wir waren mit Modern Talking für unseren Tourneeauftakt 2002 gerade in Magdeburg eingetroffen. Thomas und deine Spesenvorstellungen werden ja immer utopischer. Das ist ja, als ob der Papst verreist. Sagt mal, wollt ihr euch diesmal mit der Sänfte tragen lassen? Ich verstand nur kariert. Was meinte der Kerl? Nee, Burkhard, Quatsch, was soll denn da so teuer sein? Ja, zum Beispiel eure Chauffeure. Die stehen hier auf dem Kostenvoranschlag mit 750 Euro pro Tag pro Nase. Wie 750 Euro? Ja, 750 Euro eben. Eine 7, eine 5, eine 0. Du verstehst? Nee, meinte ich zu Zahlmann. Das ist ein Fehler. Da hat sich bestimmt Tobi, unser Fahrer, verschrieben. Ich knöpfe mir den Kerl mal vor. Ich stellte Tobi bei nächster Gelegenheit zur Rede. Sag mal, Tobi, bist du komplett größenwahnsinnig geworden? Wie kannst du 750 Eier fürs Fahren veranschlagen? Jeder andere macht das für 100. Aber ich habe doch nur 75 berechnet, versicherte mir Tobi verletzt und mit Nachdruck. Ich verstand nur noch Spanisch. Jetzt wollte ich's genau wissen. Logischer nächster Ansprechpartner, unser Tourmanager, verantwortlich für alle Kosten und die gesamte Planung von Konzerten. Da der ohnehin immer mit Thomas rumhing und die beiden ganz dicke waren, schnappte ich sie mir gleich im Doppelpack. Sag mal, diese Tobi-Kosten für die Tournee hier, die sind doch bestimmt ein Irrtum, wollte ich von den beiden wissen. Nö, alles voll im Plan, Dieter, beteuerte Thomas. Dabei klang er wie einer dieser Typen, die vor Karstadt stehen und einem Gurkenhobel aus Taiwan aufschwatzen wollen. Das Auto zu mieten, das kostet so viel. Du fährst dir eine furchtbar teure S-Klasse. So ein Käse, wurde ich richtig fuchsig. Ich bin doch nicht blöd, erzähl mir doch nicht eins vors Pferd. Die S-Klasse, die kriegen wir doch gesponsert. »Nein«, beharrte Thomas, »die müssen wir mieten.« Der Tourmanager nickte dazu eifrig mit dem Kopf, »ja, die müssen wir mieten.« Ich wieder zu Tobi, unserem Fahrer, »sag mal, seit wann müssen wir denn was für eine S-Klasse bezahlen?« Und Tobi so, »nö, wieso bezahlen? Die kriegen wir doch für lau.« In der Sekunde bestätigte sich mein böser Verdacht. »Ei, der Daus, böse, böse.« Jetzt fing ich erst recht an zu recherchieren. Unter jedem Stein, den ich hochhob, fand ich eine neue, vom Eichhörnchen-Duo Thomas und Tourmanager angelegte Wintervorräte. Böse, böse. Aber das war nur die Spitze vom Eisberg. Zum Beispiel hatte dieser im Namen von Modern Talking immer alle Verträge für unsere Konzerte in Russland abgeschlossen. Wollte ich irgendwas Schriftliches zu unserem Auftritt in Usbekistan sehen, war seine Standardantwort, ach Dieter, du siehst doch, Schnuwatzki, Katzki, Ratzki-Dings, das ist doch alles auf Kyrillisch, das versteht eh kein Schwein. Und du willst doch jetzt nicht im Ernst, dass ich mich hinsetze und alles übersetze. Glaub mir, das läuft schon. Damit gab ich mich zufrieden. Lief ja scheinbar wirklich alles. Und pünktlich nach jedem Konzert hatte ich meine vermeintliche Gage auf dem Konto. Aber dann stellte ich sie zur Rede. So was Dummdreistes wie euch beide habe ich noch nie erlebt. Die beiden standen da wie A-Hörnchen und B-Hörnchen. Der Tourmanager hatte sein übliches, schmieriges Verkäufergrinsen im Gesicht. Thomas guckte besonders dacklig aus der Wäsche. Ich drehte mich zu dem Ersteren. »Du kannst gehen, du bist gefeuert, friss los, mach deinen Scheiß in Zukunft woanders.« »Aber Dieter«, kam es jammerig retour, »ich würde dich doch nie hintergehen. Wie kannst du das nur annehmen?« »Also wirklich, also echt, also nein, also das fass ich doch nicht, dass du sowas von mir denkst.« »Ja genau«, schaltete sich jetzt auch Thomas ein, »so war das alles nicht, das war alles ganz anders, das war nämlich so und so, und das andere, das war so und so, und überhaupt, lass uns doch reden, wir sind doch Freunde.« Plötzlich war ich mir nicht mehr so sicher, was ich machen sollte, aber ich hatte ja keine hieb- und stichfesten Beweise in der Hand. Und wenn ich Thomas jetzt rausschmiss, bedeutete das, dass Modern Talking dadurch vor die Wand gefahren wurde. Aber ich war noch nicht bereit dazu, mein Baby zum zweiten Mal für gescheitert zu erklären. Also schluckte ich diese mördermäßige Wut in mir runter und versuchte, die Sache professionell anzugehen. »Okay«, Dieter, sagte ich mir, »aus Schaden wird man schlau. In Zukunft lässt du dir jeden Pupsvertrag vorlegen. Und du wirst auf alles, selbst auf die Klopapiereinkäufe, ein Auge haben.« Ich muss gestehen, ich tat es dann doch nicht. Ich hatte weder Bock noch Zeit, noch Zeit noch Bock, wegen jedes Fisselkrams nachzurecherchieren. War Thomas mir vorher schon fremd gewesen, rückte ich jetzt natürlich noch weiter von ihm ab, wobei weiter eigentlich gar nicht mehr möglich war. So startete dann trotz aller negativen Vorzeichen unsere Tournee 2003, wie geplant, am 7. Juni in Rostock. Vor dem Auftritt hockte ich wie immer in meiner Garderobe und nuckelte zur Beruhigung an frisch gepressten O-Saft. Währenddessen stand Estefania draußen aus dem Flur und machte mit Anne Jeschke, meiner Lieblingssekretärin bei der BMG, ein bisschen blubberdiblub. »Tja«, meinte Anne in einem Halbsatz, »Thomas Anders ist ja mit den Jungs von der Band in Amerika gewesen.« »Wie?«, hakte Estefania nach. »Amerika.« »Ja, ja, Amerika«, bestätigte Anne Jeschke. »Er hat mich noch angerufen, dass ich ihm die Flüge organisiere.« Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Bei Estefania läuteten so ungefähr alle Glocken, die läuten konnten. »Du, Dieter«, rannte sie atemlos und aufgeregt nach dem Gespräch mit Anne Jeschke in meine Garderobe. »Du kannst dir nicht vorstellen, was ich gerade gehört habe. Das ist unglaublich. Da bleibt dir die Spucke weg.« Durch diesen kleinen, dummen Zufall kam eine riesen Hinterhältigkeit von Thomas ans Tageslicht. Vor 9 Monaten waren wir nämlich für 3 Konzerte in den USA angefragt worden. Dort wollten uns Tausende von russischen Immigranten singen hören. Für unsere russischen Fans ist Modern Talking das Größte seit Erfindung des Wodkas. Diese tiefe Verbundenheit und Zuneigung stammt aus den Zeiten des Eisernen Vorhangs, als wir eine der ganz wenigen Bands waren, die sich überhaupt in den Ostblock trauten. Wenn wir im Kreml spielten, küssten uns die Fans jedes Mal im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe. So ausgehungert waren sie nach westlicher Popmusik. Aber so dankbar waren sie auch dafür, dass wir überhaupt gekommen waren. Für mich immer wieder ein bewegendes Erlebnis. Ich denke, jeder kann nachvollziehen, dass mir diese Menschen besonders am Herzen liegen. Mensch, hatte ich laut vor Thomas hin und her überlegt, würde ich ja wahnsinnig gern machen, aber momentan habe ich einfach so viel um die Ohren mit Superstars und der Tournee und unserer CD. Lass uns es doch einfach um ein halbes Jahr nach hinten schieben. Okay, kam als Antwort von Thomas, ich organisiere das, Dieter. Ich war erstaunt, so emsig und beflissen kannte ich meinen kleinen Thomas gar nicht, aber ich dachte, na gut, lass ihn mal machen. 3 Wochen vor dem Termin, der auf dem USA-Fax gestanden hatte, hakte ich nochmal nach. Was ist eigentlich aus diesem Konzertding in Amerika geworden, Thomas? Thomas strahlte mich mit seinen warmen, braunen Augen und seinen gebleichten Beißerchen an. Alles Paletti, Dieter. Ist alles verschoben. Von wegen alles verschoben. Dank Estefania kam nun ans Licht, dass Thomas sich hinter meinem Rücken, unsere Band geschnappt hatte und heimlich nach Amerika gedüst war. Den russischen Fans hatte er erzählt, der Dieter, der ist krank. Der Band hatte er eingetrichtert, Schnauze halten. Dann hatte er ein paar Modern Talking Kassetten eingelegt, auf der Bühne ein bisschen den Mund bewegt und war juppdi-duppdi und guter Dinge wieder nach Deutschland geflogen. Mit dieser Modern Talking Light-Version hatte er auf die Schnelle jede Menge Dollars eingesäckelt. Ich fand das so würdelos, so eine Vergewaltigung von Modern Talking, dass ich mich am liebsten an Ort und Stelle übergeben hätte. Was für ein unglaublicher Verrat, was für eine Verarschung der Fans, für wie dumm hielt mich eigentlich diese kleine Kanalratte. Glaubte er wirklich, er konnte unter dem Namen Modern Talking heimlich durch die Weltgeschichte fliegen und Konzerte geben? Wir schrieben immerhin das Jahr 2003. Vielleicht beschränkte man sich ja in Bad Münstereifel, Thomas' Heimatörtchen, auch noch auf Rauchzeichen und Trommeln. Aber der Rest der Welt hatte Fotoapparate und Internet. Sowas musste doch rauskommen. Ich wollte mir diesen kleinen Sack natürlich sofort zur Brust nehmen. Aber der war, wie sollte es anders sein, noch nicht da. Wie immer kam Monsieur Anders auf den letzten Drücker. Die Wars müssen halt nicht pünktlich sein. Dabei war es nur noch eine Viertelstunde bis Konzertbeginn. »Du wolltest mich sprechen, Dieter. Was ist denn los?« schlenderte Thomas 5 Minuten vorher, gut gelaunt und in aller Seelenruhe, in die Garderobe. Draußen vor der Tür hörte man schon das Johlen und Jubeln der Fans. »Weißt du was, Thomas?« antwortete ich ganz ruhig. »Schön, dass du da bist. Ich habe das gerade mit deiner Extratour durch Amerika erfahren. Das war jetzt definitiv das letzte Mal, dass du mich beschissen hast. Wir machen jetzt noch diesen Gig zusammen und danach ist Schluss endgültig.« »Okay«, antwortete Thomas, »wenn du meinst«, drehte sich auf dem Absatz rum und ging wieder raus. Das war das wahre Ende von Modern Talking. Hätte ich einen Wunsch frei gehabt, ich hätte es mir wirklich anders und nicht so lieblos Krach-Bumm-Bauf gewünscht. Unsere Fans taten mir wirklich furchtbar leid. Für die kam das aus wie ein kalter Guss, wie ein Schlag ins Gesicht. Wie zwei Marionetten gingen wir auf die Bühne. Ich hatte ein Déjà-vu-Erlebnis, wie Thomas da so von links kam und ich von rechts. Das war genau so wie vor 16 Jahren. Wir spielten unsere Songs runter, wie wir das schon 1000 Mal vorher gemacht hatten und würdigten uns dabei keines Blickes. Dann wandte ich mich an unsere ahnungslosen Fans. Leute, ihr wisst ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen haben Thomas und ich beschlossen, dass es Modern Talking in Zukunft nicht mehr geben wird. Seid nicht traurig. Dann ging ich von der Bühne. Aus den Augenwinkeln sah ich noch, dass Thomas erst überrascht guckte, dann beleidigt die Lippen zusammenpresste und mit eingekniffenem Arsch ebenfalls die Bühne verließ. Nach dem Konzert knöpfte ich mir die treulosen Tomaten von meiner Band vor. »Nee, nee, Dieter«, ging das Weggeducke auch hier weiter. »Uns trifft keine Schuld. Wir haben mit Engelzungen auf Thomas eingeredet. Sprich mit dem Dieter, haben wir ihm immer wieder gesagt. Das kannst du doch nicht ohne sein Einverständnis machen.« Aber er meinte nur so zu uns, »Dieter ist mir scheißegal. Ich mach diesen Gig. Er wollte unbedingt diese Kohle mitnehmen.« Wie sich rausstellte, waren fast alle mit Thomas in die USA geflogen. Gerade auch die, für die ich mich immer besonders eingesetzt hatte und denen ich sogar Jobs mit anderen Künstlern vermittelt hatte. Nur mein Bassist David nicht und auch nicht Remy, der Perkussionist. Das waren die einzigen Getreuen. Das muss ich erstmal verdauen. Aufgrund der bestehenden Verträge war Rostock leider dann doch nicht unser letztes gemeinsames Konzert. Thomas, die Band und ich mussten 2 Wochen später in Berlin nochmal zusammen auf die Bühne. Von allen anderen Verpflichtungen hatte uns Burkhard Zahlmann und die BMG loseisen können, nur von dieser einen nicht. Wie immer wartete ich in meiner Garderobe auf meinen Auftritt. Thomas blieb bis zur allerletzten Sekunde mit seiner Tusse Claudia in einem gesponserten VW Phaeton hocken. Ja, nicht zusammentreffen und sprechen müssen, war die Devise. Und bloß nicht links und rechts gucken. Punkt 8 gingen wir auf die Bühne. Wir wurden mit jeder Menge herzlichen Buß und Pfiffen begrüßt. Ja, ja, buht mal schön, meinte ich zu meinen Fans. Dann weiß ich wenigstens, dass es euch leid tut, dass wir zum letzten Mal auftreten. Dann fingen wir an zu spielen. Zu unseren Füßen lag bei solchen Konzerten immer, für das Publikum unsichtbar, ein Zettel. Hier waren alle Titel in der Reihenfolge aufgelistet, wie sie Playback vom Band dudelten. Bei all unseren 7000 Konzerten vorher hatte da immer als Vermerk vor den beiden letzten Titeln das Wort Zugabe gestanden. Zeichen für Thomas, die Band und mich, so zu tun, als ob wir fertig seien, von der Bühne zu rennen, nach 2 Minuten wiederzukommen, einen Bückling zu machen und die letzten 2 Songs zu spielen. Nur diesmal war da nichts vermerkt. Stattdessen sang Thomas nach dem vorvorletzten Song einfach weiter. Ich überlegte, was sollst du machen, Dieter? Tja, bleibst du halt stehen, entschied ich. Im Prinzip wurde mir die Entscheidung auch abgenommen. Ich konnte ja schlecht mitten im Song von der Bühne gehen. Nach dem letzten Ton verschwand Thomas sofort von der Bühne. Ich winkte noch einmal unseren Fans zu, dann stapfte ich hinterher. Keine 30 Sekunden später ging wieder ein wildes Pfeifkonzert und Gebuhr los, weil alle auf eine Zugabe gehofft hatten und wir nicht mehr zurückkamen. Was sollte ich machen? Thomas war weg, keine Songs mehr übrig, die wir nicht schon gesungen hatten. Und ich konnte mich ja nun schlecht allein auf die Bühne stellen und a cappella »Schön ist es auf der Welt zu sein«, sprach die Biene zu dem Stachelschwein singen. Also machte ich auch eine Biege. Das war also der Abschied von unserem Publikum. Völlig missraten und verkorkst und ganz anders, als ich mir das nach 19 Jahren gewünscht hätte. Danke, Thomas. Auch an dieser Stelle nochmal, du bist ein Schatz. Und eine Entschuldigung an meine Fans. Das habt ihr wirklich nicht verdient. Aus der Zeitung habe ich jetzt erfahren, dass Thomas eine große Solokarriere anpeilt. Das finde ich lustig. Um sicherzugehen, dass wir alle unter Solo das Gleiche verstehen, hat ihm die BMG schriftlich verboten, mit meinen Playbacks durch die Gegend zu tingeln. Bei der Gelegenheit hat sie ihm auch gleich noch seinen satt dotierten Künstlervertrag gekündigt. Jetzt bleibt ihm wohl gar nichts anderes übrig, als mit seinen eigenen Songs zu touren. Das mit den eigenen Titeln ist bei Thomas übrigens so eine Sache. Klar, kannst du auch was komponieren und wir veröffentlichen das auf unseren Modern Talking Alben, hatte ich ihm vor unserer Reunion 1998 versprechen müssen. Leider war Thomas auch an dieser Stelle nicht klar, dass einem gute Titel nicht ohne Arbeit zufliegen und dass es ohne Schweiß keinen Preis gab. Die Muse küsst einen halt nicht, wenn man permanent mit seinem Frauchen bei Escada hockt, Kleider für 10.000 Euro aussucht und Shampoos dabei säuft. Wann immer er mir dann während der folgenden 5 Jahre per Kurier Demo-Tapes mit seinen neuesten Kompositionen aus Ibiza zuschickte, waren die grottenschlecht. Ich sah damals keinen anderen Ausweg, als die Plattenfirma einzuschalten und als Schiedsrichter vorzuschicken. Die sollten aussuchen und Ja oder Nein sagen. Wenn ich die Songs abgelehnt hätte, wäre Thomas beleidigt gewesen, er hätte mir bestimmt unterstellt, dass ich bloß neidisch auf seine hübschen Kompositionen war und ihm seinen Erfolg nicht gönnte. »Och Mensch, du«, meinte ich zu Thomas, »schick die mal lieber dem Andy, der hatte ein feineres Öhrchen.« »Das ist das Schlechteste, was ich seit Stefanie Hertel gehört habe«, rief mich Andy würgend 2 Tage später an. Thomas war trotzdem unbelehrbar. Um ihn schließlich nicht zu verprellen, einigen wir uns auf einen Schmachtfetzen namens »Love is a Rainbow«. Die Nummer klang schon als Demo so antiquiert, als ob sie aus dem Nachlass von Trude Heer und den Don-Kosaken stammte. Gerade diese Passage mit Love und Rainbow hatte ich mindestens schon 730.000 Mal in irgendwelchen anderen Liedern verbraten. Thomas sah das anders. »Das Ding ist der Hammer«, war er sich sicher. Natürlich liebte er das Ei, das er gelegt hatte. Es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen konnte. Wir gaben unser erstes Konzert, Bei allen Titeln vorher hatten die Fans die Hände in die Luft gehabt und waren mit dem Rhythmus mitgegangen. Hier kommt was ganz Duftes, kündigte ich an. Jetzt aber voll mitklatschen. Doch kaum hatten wir die ersten Takte von Love is a Rainbow angespielt, fielen die Arme runter wie abgehackt. Die Fans guckten uns mit großen Augen an, nach dem Motto, was soll denn das jetzt bitte? Haben wir uns im Konzert geirrt? Gibt Roger Whittaker hier gerade seinen Gastauftritt? Thomas war sichtlich erschüttert. Jetzt bitte ich mal die GEMA ganz kurz wegzuhören. Für die Zukunft blieb mir nämlich nichts anderes übrig, als Thomas ein paar Kompositionen von mir zu schenken. So kam ich unserer Vereinbarung nach, dass er als Songwriter im Booklet genannt wurde und natürlich auch die GEMA-Kohle kassieren konnte. Und ich musste nicht irgendwelchen schrecklichen, gefühlstriefigen Kram aufnehmen, geschweige denn veröffentlichen. Ich kann an dieser Stelle nicht wirklich behaupten, dass ich Thomas für die Zukunft alles Gute wünsche. Aber was ich mit 1000%iger Sicherheit weiß, es wird keine Reunion von Modern Talking geben. Mein guter Rat an ihn zum Schluss. Solltest du, Thomas, ein Angebot von den Flippers oder den Kastelruther Spatzen kriegen, schlag sofort zu, bevor sie es sich anders überlegen.